Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame. Dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie gut war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame? El Pibe de Oro, der Prophezeite. Wächter Napolis, Rächer des Südens, Schutzpatron von Campania. Ein Junge aus dem Staub, der kam wie ein Versprechen, gegeben von seinen Füßen. Für seine Familie, für Buenos Aires, für Argentinien und schließlich für Napoli, für ganz Süditalien. In seinem Spiel steckte die Wut der Vergessenen, die Sehnsucht der weniger Glücklichen, die Eleganz derer, die nicht zu verlieren hatten. Und als er, wie ein himmelblauer Phönix aus der Asche des Vesuv aufstieg, da wusste jeder, das hier ist mehr als Sport. In Napoli wurde er nicht gefeiert, er wurde gebraucht. Er machte aus einem Stadion sein Stadion, aus einer Stadt seine Stadt. Und wer sonst brachte stolze Italiener dazu, im WM-Halbfinale zu wanken, zwischen Vaterland und Verehrung? Das konnte dir kein anderer Kicker der Welt geben. Ein Spieler, der abhängig machte. Fans, Mitspieler, Nationen, ein Mann, der selbst zur Droge wurde. Die Hand von Gott, die Nase vom Teufel, die Füße von Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, es geht um einen der größten unseres Sports. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sind Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Moin. Ich finde das super spannend, dass du aufmachst mit einem Case, der wenig bis gar nicht von Argentinien spricht. Ne?
Richtig, ja.
Also,
und hier wird auch noch einmal eingewoben damit.
Klar, aber das zeigt, es ist möglich, du kannst dich nur auf Napoli konzentrieren. Ja. Und klammerst damit wahrscheinlich den in der globalen Wahrnehmung relevanteren Teil seiner Laufbahn aus und hast halt trotzdem ein Gesamtwerk da stehen, das immer noch monumental ist.
Ja, ich habe mich auf Napoli so konzentriert, weil ich finde, es ist eben da, wo sein, was heißt ich finde, das ist nun, jeder findet das, das ist einfach Teil der Geschichte. Dort kam alles so ein bisschen zusammen und du hast vollkommen recht, Argentinien ist ein wichtiger Teil, er war in Barcelona, er war auch in Sevilla, das wissen viele nicht. Aber ja, in Napoli, das ist einfach für mich wirklich, ja, fast schon synonym füreinander, Maradona und Napoli.
Er wäre fast bei Sheffield United gelandet.
Ja.
Da saß ein Vereinsverantwortlicher, glaube ich, schon mal in Argentinien im Büro und da war, glaube ich, damals noch opulente 150.000 Dollar, was auch immer im Gespräch. Und dann plötzlich standen ein paar grimmig schauende Herren und haben gesagt, mach mal Doppelte draus. Und dann ist er schnell wieder abgehauen. Also, ich muss sagen, ich habe ja den ewigen Querulanten in mir, ist ja nichts Neues.
Ja, das ist bekannt.
Und ich habe schon im Vorfeld so überlegt, okay, die Titelsammlung ist gar nicht so groß und finde ich irgendwie einen Weg, das Tor im WM-Finale, das war eigentlich auch eine Betrügerei. Finde ich einen Weg?
Ja, kein Ballon d'Or, peinlich.
Ja. Also finde ich einen Weg, diesen Mann klein zu reden. Also er war ja klein. Aber ja, darüber hinaus. Und dann gehst du rein und beschäftigst dich mit der Materie und musst einfach anerkennen, es gibt in meinen Augen jetzt, wenn wir das Sportliche schon ausklammern, keine krassere Spielergeschichte im Fußball.
Das ist halt der Punkt bei Maradona, die Geschichte auch drumherum. Ja. Weil das Sportliche, wir werden es gleich alles im Detail durchgehen, ist ja gar nicht so wahnsinnig beeindruckend. Also die Titelsammlungen, naja, es ist beeindruckend.
In dem, was man zählen kann, ja.
Genau, das ist ganz wichtig. Er individuell stand über allem und über allen, aber das, was da am Ende bei rumgekommen ist, wenn man einfach nur auf die Titelsammlung guckt, auf die Zahlen guckt, auf die Tore guckt, ist es ja gar nicht so beeindruckend. Da werden wir hier über deutlich beeindruckendere Karrieren sprechen, aber alles drumherum, und das ist das, was ich immer meine mit hier in der Hall of Fame geht es nicht darum, wie viel Talent hatte er individuell, oder wie viel Titel hat er auf der anderen Seite gewonnen, sondern wie groß ist der Fußabdruck, Paket, den jemand hinterlässt. Und der war halt riesig.
Ich verstehe den Anreiz von dir komplett, denn ich bin, noch bevor ich mit euch Content gemacht habe, bin ich bekannt historisch als Hater, als Maradona-Hater, der ihn irgendwann mal als glorifizierten Dribbler bezeichnet hat. Und ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, ist die von dir beschriebene Erfahrung, die habe ich auch mal wieder gemacht. Man kann
und
sich davon nicht freimachen.
Der späte Maradona, also auch der nach der Spielerkarriere, hat ja auch genügend Angriffsfläche geboten, um zu sagen, ey, man muss sich nicht anstrengen, um den nicht so wahnsinnig sympathisch zu finden. Also gerade aus einer deutschen Perspektive, das Gebaren von ihm rund um die WM 2010.
Wer ist der Balljunge?
Bei der aus irgendeinem Grund Trainer war der Nationalmannschaft. Also es gibt ja genügend Angriffsfläche, die ist per se da. Aber das ist jetzt der alte Maradona. Wir wollen ja anfangen, da wo er herkam. Und es geht halt los in wirklich, ich glaube, kann man so sagen, in den elendigsten Teilen von Buenos Aires. Ja. Das sind ja eher die Ausläufer von Buenos Aires, so ein bisschen die Randregionen, wo er gelebt hat, in Verhältnissen ein Zimmer mit insgesamt hinten raus, glaube ich, sie waren zu acht. Er hat vier ältere Schwestern.
Richtig, aber der erste Sohn.
Und dann der erste Sohn, dann noch zwei jüngere Brüder, gelebt ohne Strom, ohne fließend Wasser, also in Bedingungen, die man, also ohne das in irgendeiner Form jetzt größer machen zu müssen, als es einfach als ärmlich, elend bezeichnen kann.
Es geht, also für argentinische Verhältnisse ging es nicht viel ärmer, als die Familie Maradona aufgewachsen ist. Er hat selbst in einem Interview mehrfach gesagt, immer wenn es etwas zu essen gab, hatte meine Mutter Bauchweh. Und der Grund dafür war nicht, dass sie wirklich Bauchweh hatte, sondern dass es nicht genug zu essen gab. Und bei ihm merkt man dann aber sehr, sehr früh, dass er eben ein hochtalentierter Fußballer ist. Er sagt über sich selbst, er hat ja auf der Straße kicken gelernt, selbstverständlich. Und er sagte dann eins, also die Bälle waren aus allen Materialien, nur nicht aus Leder. Und wer einen Lederball mitbrachte, der war adelig. So, das ist das Level, ja, auf dem es losging für ihn.
Ja, und hat ja recht schnell dann auch, ist ja so eine Art, also recht früh ein Phänomen geworden, Argentinien noch, als er eigentlich Kind war. Gab es schon Artikel über ihn, da ist ein Wunder.
12. Ja, da muss man überlegen, zu der Zeit, ne? Weil heutzutage Internet, klar, aber zu der Zeit, also wir reden hier von 70ern, 60ern.
Und auch nicht klar. Also ein 12-Jähriger wird auch heutzutage selten die Aufmerksamkeit bekommen, die er damals schon bekommen hat. Und ich finde bei ihm ganz spannend, es gibt ja häufiger mal so die Stories, dass irgendjemand sich ausweisen muss und dass die Geburtsurkunde zeigen muss, weil man denkt, er ist jünger, als er gemacht wird. Hier musste gecheckt werden,
andersrum, dass er älter, als er gemacht wird.
Ja, genau. So ist es richtig. Hier war es andersrum. Hier, der sah aus wie ein kleines Kind, aber spielte halt fast wie ein Erwachsener. Und da musste man gucken, ist der wirklich noch so jung?
Und eine der Bühnen, die er recht früh bekommen hat in seinem Leben, um zu zeigen, was er am Balkan ist, der war nicht am Balkan, sondern,
ich hab's wirklich gerade verstanden.
Am Balkan.
Deswegen Giorgio Hagi, Spitzname Balkan Maradona. Also, da sind wir doch in der Ecke.
Dass der bei Fußballspielen in der Halbzeit quasi aufs Feld ging und da so ein bisschen gekünstelt hat, Tricks gemacht hat, gezeigt hat und dass teilweise die Leute gepfiffen haben, wenn er gegangen ist, weil nach dem Motto, das hier war besser als das eigentliche Spiel, was wir geschaut haben.
Richtig.
Und es gibt von ihm eine alte Videoaufnahme, wo er in die Kamera schaut, als Kind noch, und ich habe zwei Träume. Das eine ist, eine Weltmeisterschaft zu spielen und der andere ist, eine WM zu gewinnen. Mhm. Und das als Kind schon gesagt hat. Also auch da kommt wieder so ein bisschen dieses Prophetische rein, was diese Laufbahn eigentlich auch wie ein roter Faden begleitet.
Ja, das finde ich auch. Und du hast schon gesagt, er wird mit 12 über ein Probetraining, landet er bei den Argentinos Juniors und da macht er eben genau das. Wird dann ganz, ganz früh schon in der Halbzeit eben rangesaugt und wird da, so ein bisschen als Zirkuspferd, ne, zeigt, was er mit dem Ball kann. Und es wird da eben sehr, sehr früh deutlich, okay, dieser Junge ist tatsächlich hochgradig talentiert.
Ja, es gibt ja auch den Mythos, dass die Zwiebelchen, wie, glaube ich, diese Jugendmannschaft genannt wurde, die Cebolitas,
süßer Name,
dass die 136 Spiele in Folge ungeschlagen waren, vor allem dank Maradona.
Und lustigerweise übrigens, weil für viele Leute, die das Spätwerk Maradona kennen, er gilt schon zu der Jugendzeit als super fleißig, als Arbeiter, als einer, der sich immer verbessern will, der sehr wissbegierig ist. Das Ganze vor allem eben immer im Kontext Fußball, denn er war so einer von diesen Leuten, die, sobald es um Fußball ging, hat man das Gefühl, war bei ihm wie ein Booster. Da konnte er unglaublich schnell lernen, Dinge aufnehmen, Zusammenhänge erkennen, was jetzt nicht im Rest des Lebens unbedingt seine allergrößte, ich sag mal, Kernkompetenz war.
Nee, also ich glaube, das ist auch jemand, der im Nachgang sehr stark aufgeladen wurde mit Bedeutung, also auch aus politischer Hinsicht, und der auch immer gerne und bereitwillig oder einfach vereinnahmt worden ist von verschiedensten Leuten in Machtpositionen, sei das die argentinische Regierung gewesen, sei das dann später in Neapel eben auch Mafia-Strukturen gewesen ist, oder die Mafia einfach, ganz einfach die Mafia. Und ich glaube, nicht immer ist er sich selbst der ganzen Schwere und Bedeutung dessen bewusst gewesen, was da mit ihm als Person gemacht wurde.
Ganz im Gegenteil. Also es gibt eine Pressekonferenz, als er ankommt bei Napoli, und da wird er gefragt, ob er denn wüsste, wie wichtig die Camorra in Napoli ist, die Mafia. Und dann nimmt der Präsident das Mikrofon und jagt den Journalisten unter Schimpf und Schande aus diesem Raum raus. Und ja, danach geht alles weiter seinen Gang, und für Diego Maradona ist das jetzt auch nicht kein Grund, da nochmal kritisch zu hinterfragen.
Also ich finde schon, dass es da so ein Zwiespalt gibt, weil er sich ja häufig auch so ein bisschen so als anti-autoritärer, anti-Regime Mensch gezeigt hat und das auch häufig vorgelebt hat sozusagen, als jemand, der aus armen Verhältnissen kommt, auch was seine Vereinsentscheidungen angeht, können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, hat das eine Rolle gespielt, aber gleichzeitig, also dass man schon gemerkt hat, er versucht sich da irgendwo zu wehren, aber gleichzeitig war es, wie du schon gesagt hast, wurde er instrumentalisiert, gerade unter diesem Militärregime, das dann halt in einer wichtigen Phase seiner Karriere einfach in Argentinien an der Macht war.
Also er ist nicht frei von Ideologie, das kann man nicht behaupten. Das spielt da schon eine Rolle rein. Du hast ja schon angerissen mit dann sportlichen Entscheidungen. Also es gibt Gründe dafür. Also angeblich ist er ja nicht zu River Plate, sondern zu Boca gegangen, weil das eben ein Arbeiterverein war und das andere nicht zu ihm gepasst hat. Und wenn man schaut, wie Barcelona gelaufen ist, würde ich sagen, auch eher ein aufgeräumter, mittelständig bis Oberschichtlerverein versus der Napoli. Das hat dann deutlich
mehr, damals noch, ja.
Damals noch deutlich mehr gematcht mit seiner persönlichen Identität auch. Und was ja auch also im argentinischen Kontext oft unterschlagen wird, weil also Argentinien einfach auch eine Gesellschaft ist, die, das kann man ja so klar benennen, auf jeden Fall auch ein internes Rassismusproblem hat.
100%.
100%
heute wie damals.
Hat auf mütterlicher Seite ja italienische Abstammung und Wurzeln, aber väterlicherseits ja indigene. Und das hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass das jemand ist, der auch aufgewachsen ist, der aufgrund dieses indigenen Hintergrunds auch Rassismuserfahrungen etc. gemacht hat. Das heißt, es gibt auch einen Hintergrund, der ihn wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad auf seine eigene Art und Weise natürlich politisiert hat.
100%. Und das hat sich dann ist ja in Italien auch noch weitergegangen. Also zum Beispiel, er ist zu Napoli gegangen, wie du schon gesagt hast. Wirklich auch eine arme Stadt einfach zum damaligen Zeitpunkt. Und ein Angebot von Milan wurde dann ausgeschlagen, weil da gab es ja sogar innerhalb des Landes diese Nord-Süd-Thematik, dass die Norditaliener, die Süditaliener nicht ausstehen konnten. Und da auch so ein gewisses finanzielles Verhältnis geherrscht hat oder Disbalance geherrscht hat. Aber generell dieser Fairness-Gedanke, den er wirklich auch als Jugendlicher schon vorgelebt hat. Gibt eine Geschichte, wo halt sein Verein Freundschaftsspiele austragen musste oder ausgetragen hat, um Geld zu akquirieren und mit ihm sozusagen ein bisschen Werbung gemacht hat. Aber als er dann gehört hat, ja, die anderen Mitspieler haben keine Kohle bekommen dafür diese Freundschaftsspiele oder keine Auflaufprämien oder irgendeine Art von Vergütung, ja, hat er nicht mehr gespielt. Das ganz, ganz viele Geschichten rund um diesen Fairness-Gedanken, den er auch wirklich verkörpert hat.
Er ist ja bei den Argentinos Juniors wird er Profi und zwar noch vor seinem 16. Geburtstag. 10 Tage vorher gibt er das Debüt dort. Er bleibt dort 4 Jahre und erzielt 116 Ligatore in diesen 4 Jahren, wo man einmal sacken lassen muss.
Laut der eigenen Biografie, glaube ich, muss man dazu sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das dokumentiert wurde damals, aber...
Das mag schon sein, das ist schon richtig. Aber es ist trotzdem wichtig, denn schon dort wird genau das nämlich deutlich. Er wird nämlich schon relativ schnell, wird klar, okay, dieser Junge hier ist sehr besonders, er kriegt Werbeverträge, er verdient viel Geld, er ist Dollarmillionär, bevor er bei Boca Juniors unterschreibt. Und was er macht ist, er leiht seine Mitspielern die Autos, er ist einfach sehr, sehr großzügig mit allen Leuten in seinem Umfeld. Und das ist eine Sache, die sich durchzieht und von der ich persönlich glaube, dass eben genau dieser Mindset auch Tür und Tor öffnet für das, was später zu seinem eigenen Verhängnis werden würde.
Die klassischen falschen Freunde, ne?
Genau.
Also so ein bisschen muss ich da auch sofort an die Lyrics von Koks und Nutten von Olli Schulz denken.
Ja.
Das finde ich passt eigentlich sehr gut in mancherlei Hinsicht auf Diego Maradona. Und genau das, man sollte ja also meinen, dass jemand, der so ein Superstar ist, der so groß wird, dass der also eine Diva sein könnte in seiner Mannschaft. Und das ist er wirklich nie gewesen. Nee. Das war im Gegenteil sogar eine seiner großen Stärken, dass er, also weil ich glaube, es gibt die Art Spieler, die, wenn sie so übermäßig begabt sind, fast schon dazu neigen, sauer und frustriert zu sein.
Kein Verständnis
für die weniger Begabten haben. Und das hatte er nicht.
Nein.
Das war nicht sein Problem. Er war im Gegenteil ein sehr guter Teamplayer, der vor allem die Stärke hatte, Mitspieler mitzureißen und dafür zu sorgen, dass sie über sich hinauswachsen.
Und da muss man mal einmal kurz nur zu sagen, man muss sich einmal vorstellen, das ist für jeden einzelnen seiner Mitspieler auf jeder Station seiner Karriere der beste Spieler, mit dem die jemals gespielt haben. Und dieser Typ ist nicht nur der mit Abstand beste Fußballer, sondern der guckt sich um nach dir und schaut, dass es bei dir auch in Ordnung ist.
Wir haben über einen
solchen Leuten folgt man automatisch.
Wir haben über einen ja schon gesprochen und haben das, glaube ich, da auch angesprochen bei Fabio Cannavaro, der kurz mit ihm zusammengespielt hat, als der noch sehr jung war, dass auch Maradona den mal beiseite genommen hat und dem Mut zugesprochen hat, ihn aufgebaut hat oder ihm Selbstvertrauen auch gegeben hat.
Für ihn geht es dann über Boca nach Barcelona. Und da beginnt dann ja auch das erste Mal so ein bisschen die schwierige Phase für ihn. Denn noch bevor er 21 Jahre alt wird, denkt er aktiv darüber nach, seine Karriere zu beenden. Dass dieses Star-Dasein, es bekommt ihm nicht gut. Er sagt später irgendwann mal, ich bin Diego, aber die Welt braucht Maradona. Also gebe ich ihnen Maradona. Und irgendwie ist das eine Aussage, die mir so ein bisschen wehtut, wenn ich das höre. Aber die, glaube ich, auch das ganz gut beschreibt. Der Mensch, der da drin steckte, hat irgendwann nicht mehr so richtig viel Platz gehabt.
Und zeigt aber auch, dass er trotzdem, also er war gut mit Worten, er hat irgendwie immer einen guten Weg gefunden, die Sachen dann auch zu verkaufen, auch wenn du jetzt die Art und Weise,
später noch dazu,
ja, die Art und Weise, ja, nimmst, mit der er dann dieses Tor letztendlich für sich zu rechtfertigen gewusst hat, das er gemacht hat. Also dann trotzdem auch irgendwie darin gut gewesen und in Barcelona ja auch auf jemanden getroffen, der, also man sollte meinen, eine ambivalente Figur in seiner Laufbahn ist. Das ist César Luis Menotti. Mhm. Der war nämlich Nationaltrainer Argentiniens bei der WM 78, die Argentinien schon gewonnen hat. Und da war ja Argentinien noch unter dem Joch der Militärdiktatur.
Ja.
Und es war ein Riesendruck auf diesem Turnier, was ja dort gespielt worden ist, in Argentinien. Und das war ja eine der kontroversesten WMs, glaube ich, die jemals ausgerichtet wurden. Damals noch, heute haben wir ein paar dazu bekommen, wo irgendwie am Spielfeldrand die Soldaten mit den Maschinengewehren standen. Mhm. Und er wurde nicht mitgenommen, weil Menotti den Eindruck hatte, dass er oder generell die jungen Spieler, ja, nicht bereit sind für diesen Druck. Und ich glaube, auch wenn er das Turnier nochmal gewonnen hat, ist das so ein Schatten, ja, der ihn für immer begleitet hat, dass er bei dieser Heim-WM, die gewonnen wurde, nicht dabei war, obwohl er wahrscheinlich rein sportlich da schon ohne jeden Zweifel gut genug war.
Das ist die Frage, weil ich habe mal nachgeschaut. Er hatte dieses Debüt mit 16, ist immer noch der jüngste Debütant der argentinischen Nationalmannschaft. Er hat danach aber meines Erachtens nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt bis zur, ja, WM. Also wahrscheinlich wäre er sportlich eine Hilfe gewesen, aber ob es jetzt so mega überraschend war, nee, weiß
wird,
ich gar nicht.
Er wird tatsächlich aus den von Niklas genannten Gründen nicht mehr nominiert. Die Angst vom Verband, ja, ist, diesen Spieler früh zu verbrennen. Einfach mit dem Druck, der da drauf herrscht. Stattdessen schicken sie ihn zur U20, war es, glaube ich.
Ja, genau.
Wo er dann ja 1979 dieses Turnier auseinanderschraubt und Argentinien da auch zum Titel führt.
Und darüber sagt er sogar, es war die beste Mannschaft, mit der ich je zusammengespielt, ja, habe. Vielleicht mein bester Moment. Ich habe mir die Mannschaft mal angeguckt. Keiner aus der Starting 11 des Finals ist auch nur irgendwie, ich glaube, einer der Stürmer, der 8 Tore in diesem Turnier gemacht hat, der ist nochmal in Europa ein bisschen unterwegs gewesen, sonst kaum jemand.
Genau, und er ist ja bei Barcelona unter anderem auch auf Udo Lattek getroffen als Trainer. Und das kann man sich ja vorstellen, ist ein maximales Mismatch, hat er auch, ja, selbst drüber gesprochen, dass Udo Lattek wollte, dass er mit den Medizinbällen, ja, kreuz und quer über den Platz läuft. Und er meinte, ob er nicht besser schießen trainieren sollte, das wäre eine bessere Angelegenheit für alle Beteiligten. Und Menotti kam dann eben erst später dazu. Und auch wenn das insgesamt eine eher glücklose Zeit war, war es unter Menotti dann besser, weil, und da zeigt das auch, dass er nicht nachtragend war, die haben gerne Zeit miteinander verbracht. Die haben gerne bis spät in die Nacht miteinander gesessen und gesprochen. Und was hat auch dafür gesorgt, dass Menotti dann später bei Barcelona die Trainings, die normalerweise vormittags waren, in den Nachmittag gelegt hat, mit der Begründung, das sei besser für den Biorhythmus der Spieler.
Genau, klar. Ich finde es aber super spannend, weil diese seltsame Vereinswahl zieht sich ja durch seine ganze Karriere eigentlich. Also vor allem, nachdem er nach Europa gegangen ist. Auch der Napoli-Wechsel, über den wir noch sprechen, das ist jetzt auch kein offensichtlicher Wechsel. Das ist ja kein Top-Club, der irgendwie den... Das war ja unbestritten. Der war ja einer der besten Fußballer der Welt zu dem Zeitpunkt.
Er war wahrscheinlich der Beste.
Wahrscheinlich
beim Napoli-Wechsel
schon,
war er schon der Beste.
Genau, beim Napoli-Wechsel. Aber auch, ja, bei Barcelona, da hätte er bestimmt auch zu anderen Vereinen gehen können. Barcelona war in der Zeit nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, die haben in dem Jahr vorher einen internationalen Titel gewonnen, aber gerade was so nationale Erfolge angeht. Und dann wechselt er zu einer Mannschaft, wo ein Trainer ist, wo es ja alles andere als überraschend ist, dass das ein harter Hund ist und dass das vielleicht mit Maradonas Lebensgefühl und Spielstil nicht zu 100% zusammenpasst.
Und jetzt würde mich doch interessieren, was oder welcher Moment von Diego für euch rausstand.
Im Juni 1986 war Maradona, und da waren sich eigentlich auch alle einig, der beste Fußballer der Welt. Jeder konnte es sehen. Er war mit Abstand der beste Spieler bei dieser Weltmeisterschaft in Mexiko und eigentlich auch nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Doch es war das Viertelfinale gegen England, das ihn zu einer unsterblichen Legende machte. Ein Spiel, das nach dem Falklandkrieg und einer jahrelangen sportlichen Rivalität nicht hätte aufgeladener sein können. Er machte in diesem Spiel 2 Tore, die beide in die Geschichte eingehen sollten, weit über die des Fußballs hinaus. Jeder kennt sie, die Hand Gottes, Zitat Maradona, eine christliche Glorifizierung einer groben Unsportlichkeit. Er erzielt das 1:0 mit der Hand, ohne dass es Schieds- und Linienrichter sehen. Es war auch kein Zufall, er hatte den Bewegungsablauf für den Fall der Fälle schon trainiert. Und dann macht er wenige Minuten später das 2:0. Ein unwiderstehliches Solo über den halben Platz, über 50 Meter, 10 Sekunden, 5 Engländer ausgedribbelt, das Tor des Jahrhunderts. 2 Tore, die nicht bezeichnender sein könnten für die Karriere Maradonas.
Ich gehe jetzt rein mit welcher Moment, welches Spiel. Und dieser Junge hat so unglaublich viel geliefert. Aber das, was du gerade beschrieben hast, hat er in 4 Minuten gemacht. Und das sind wahrscheinlich, ich glaube, man kann sagen, das sind die einflussreichsten 4 Minuten der Fußballgeschichte, was da passiert ist, einfach mit der Bedeutung, die da drin liegt.
Die Hand Gottes hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ja. Dieses Tor hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Dieses Viertelfinale hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Gerade dieses Tor mit der Hand, das hat halt den Geschichtsrahmen Fußball gesprengt. Jeder kennt dieses Tor.
Henri ist damit in Irland zum Staatsfeind Nummer 1 geworden. Und bei Maradona ist es so, er ist die Hand Gottes.
Also ich glaube, in England wird der Name immer noch eher bei manchen Zähneknirschen gesprochen. Das, glaube ich, ist nicht verschwunden. Das bleibt, glaube ich, auch. Also
ja, ich muss darüber lachen, weil, ja, okay, wenn die Engländer jeden Namen mit Zähneknirschen sagen, der so bei WM gekillt hat. Also
er hatte ohne Marketing-Team, ohne PR-Team, hat er das Beste daraus gemacht.
Total, also du hättest es nicht besser framen können im Nachgang, als er es gemacht hat, definitiv. Aber, also, und auch in diesem Duell Argentinien-England steckt ja auch so viel drin. Es gab 1982 die Falklandkriege zwischen Argentinien und England. Dadurch ist es politisch maximal aufgeladen gewesen. Und es war auch so, England so als die ehemalige Kolonialmacht schlechthin, als einfach der große The Man, wenn man das so nennen möchte. Und dann eben Diego Maradona so stellvertretend als irgendwie die Underdogs, die von unten kommen. Und deswegen hat das auch so eine Bedeutung gehabt, die ja dann auch in diesem Duell geblieben ist. Wenn du darauf schaust, wie es dann war mit Beckham, Simeone etc. Also Argentinien, England ist ja fortan dann auch immer eigentlich ein hoch aufgeladenes Länderspielduell geblieben.
Ja, das ist es bis heute. Wenn ihr an Diego Maradona denkt, es gibt ja dann doch ein paar Trikots, in denen man ihn sehen könnte. Ich sag mal, die prominentesten sind sicherlich Barcelona, Boca Juniors, Napoli und das argentinische der Nationalmannschaft. In welchem seht ihr ihn?
Argentinien für mich schon. Also das ist halt irgendwie so das Trikot, mit dem er um die Welt gegangen ist. Gerade auch eben im Rahmen dieser WM, weil das war ja das eine Spiel, aber das war vielleicht die beste Individualleistung bei einer Weltmeisterschaft über das ganze Turnier hinweg, wo sie ja am Ende sogar auch noch den Titel gewinnen. Deswegen für mich ist schon Argentinien.
Würde ich auch sagen. Also ganz klar Argentinien, weil er auch zur Wahrheit dazugehört, dass Maradona ja eindeutig ein Spieler vor unserer Zeit war und man dementsprechend ja live nichts mitbekommen hat. Also wenn du mich fragst, was ist so deine erste Erinnerung an Diego Maradona? Es ist ja logischerweise keine, die auf dem Rasen stattfindet, sondern als er irgendwann mal schon lange nach der Karriere zu Gast war bei Wetten, dass gemeinsam mit Lothar Matthäus.
Ja, stimmt.
Die da gemeinsam saßen und ich weiß nicht mehr wer, aber irgendwer hat irgendwem einen Hut mit dem Fußball vom Kopf geschossen. Das weiß ich noch.
Das klingt auf jeden Fall nach Wetten, dass, ja.
Ja, das klingt nach Wetten, dass, ne? Und die da gemeinsam waren und das ist ja auch irgendwie ganz spannend, dass also Maradona und Matthäus waren ja in dieser Zeit große Rivalen auf einer rein sportlichen Ebene, aber mit großem Respekt voreinander.
Ja, ich sehe ihn auch im Argentinien-Trikot, nur um das noch abschließend zu sagen.
Aber in welchem? Heim oder auswärts? Weil zum Beispiel dieses Viertelfinale wurde in einem dunkelblauen Trikot.
Ja, aber trotzdem heim. Ich sehe ihn in dem klassischen blau-weiß gestreiften Albiceleste-Trikot.
Kleiner Funfact nämlich zu diesem Spiel. Das war so heiß in Mexiko, logischerweise. Die hatten in der Vorrunde noch Baumwolltrikots. Und da hat der Trainer gesagt, ey, meine Spieler gehen ein in diesen Trikots. Und die haben dann beim Ausrüster angefragt, kriegt ihr noch bis zum Viertelfinale irgendwie was Leichteres hin, ne? So ein synthetischer Stoff. Ging aber nicht. Dann ist wirklich ein Betreuer von dieser Nationalmannschaft in irgendeine mexikanische Stadt gefahren, hat 2 verschiedene T-Shirts oder so Sport-T-Shirts gekauft in Blau. Und dann sollte entschieden werden, welches wird es jetzt. Und Maradona hat gesagt, das gefällt mir gut, damit schlagen wir England. Und damit war die Sache entschieden. Dann wurden irgendwie, keine Ahnung, 50 Trikots gekauft und kurz mal das Badge draufgenäht. Und so ist das Auswärtstrikot von Argentinien entstanden.
Und ich wollte nur versuchen, die Vereinskarriere noch ein bisschen einzufangen, bevor wir eben zu den Heldentaten kommen, die er für Argentinien verbracht hat. Insbesondere den Barcelona-Stint. Denn der fällt sonst gerne so ein bisschen hinten runter.
Vor allem das Ende müssen wir auch noch besprechen.
Genau, Er geht also zum FC Barcelona, zur damaligen Rekordablösesumme. Und er spielt, ehrlich gesagt, in der ersten Saison eine Saison, die ihresgleichen sucht. Er macht in La Liga, hat er 21 Scorer in 20 Einsätzen und wettbewerbsübergreifend, glaube ich, über 40 in 35 Einsätzen. Und dennoch ist schon ab der ersten Saison so ein bisschen klar, So 100% wird das hier keine Liebeshochzeit zwischen Barcelona und Maradona. Und Krüge, du hattest ja schon angesprochen, oder warst du das, entschuldige bitte, da so ein bisschen, es war vielleicht nicht der richtige Club für das, für den Menschen, der in Diego Armando Maradona steckte.
Ja, und auch mit dieser Trainergeschichte halt einfach. Es ist ja klar, dass Udo Lattek ein harter Hund ist und viel von ihm fordert auf dem Trainingsplatz.
Ja, und selbst als Menotti kam, also das war einfach kein Match. Und ja, das, glaube ich, zieht sich auch durch Maradonas Karriere. Das ist keiner von den Spielern, die 365 Tage im Jahr denselben Grad an Motivation mit auf den Fußballplatz gebracht haben. Der hat immer Phasen gehabt, in denen er sich motivieren konnte. So Weltmeisterschaften waren für ihn immer das große Ding. Als er dann zu Napoli kam, hat das auch nochmal, glaube ich, was mit ihm gemacht und dann gerade mit dem ersten Scudetto viel freigesetzt. Und da hat er auch dann in Phasen die Disziplin gehabt, um dann auch in Form zu kommen und auch in körperlich guter Verfassung zu sein. Aber er ist ja auch so ein bisschen Elvis-artig gewesen, dass es ja auch Phasen gab, in denen er in seiner aktiven Karriere noch auf eine Art und Weise aufgedunsen war, dass du ja ganz klar gesehen hast, dass da mehr los war als der isst hier und da mal ein bisschen Fastfood.
In der Barcelona-Zeit hat er sich ja sogar dann noch einen Individualtrainer genommen, also hatte auch noch die Motivation, aber was da schon stark ausgeprägt war bei ihm, war Heimweh. Das war sein erster Stint außerhalb Argentiniens. Der hatte einfach wahnsinnig Heimweh und hat dann auch angefangen, so eine, wie nennt man das?
Entourage,
um sich herum irgendwie zu bilden, um sich einfach auch wohler zu fühlen, was letztendlich dann auch wahrscheinlich mit dazu geführt hat, dass er dann sehr drogenabhängig wurde.
Ja, in seiner zweiten und letzten Saison bei Barcelona passieren drei Sachen. Er wird früh verletzt im Spiel gegen Bilbao von
Goycochea, dem Schlechter von Bilbao.
Damit hat er große Schwierigkeiten, kämpft die ganze Saison mit dieser Knöchelverletzung. Er fängt außerdem an, Drogen zu nehmen, ja?
Diese Knöchelverletzung, die begleitet ihn den Rest seiner Karriere. Ja. Der hat es war so bei ihm später, auch bei der WM 86, so ein bisschen wie bei Owen, dass man eigentlich sagen muss, rein körperlich ist er schon über den Zenit, aber gilt als der Beste der Welt, dass der, also natürlich nur auf einem anderen Level als Owen, ist ja ganz klar, der hat mit einem Schuh gespielt, der größer war als der andere, weil klar war, der Knöchel schwillt im Laufe des Spiels an. Super. Das war klar. Also diese Verletzung, dieser Tritt von Goycochea hat ihn den Rest der Laufbahn beeinträchtigt und begleitet.
Der hat vor einem Spiel, sollte er eine Spritze bekommen. Der Arzt hat die Spritze nicht so richtig in seinen Fuß bekommen, weil der schon so angeschwollen war. Und dann hieß es, okay, du kannst nicht spielen, du musst auf die Bank. Hat er die Spritze genommen, sich selber reingedonnert, damit er spielen kann. Aber schaut euch dieses Foul an von Goycochea.
Ey.
Das ist...
Dafür wirst du heute...
Das ist Körperverletzung.
Ja.
Also ich meine... In dem Spiel hat er, glaube ich, nur eine gelbe oder so bekommen, also ganz kurios. Danach wurde Goycochea auch für 18 Spiele oder so gesperrt.
Also die Erstsperre war 18, wurde dann auf 6 reduziert.
Genau.
Ach, sogar 6 Spiele
hat er dazu geguckt.
Was aber wichtig ist an der Geschichte, er verletzt sich am Anfang dieser Saison, er struggelt bei Barcelona, er kriegt mediale Kritik, die Fans sind nicht 100% glücklich mit ihm, die Trainerbeziehung ist nicht perfekt, er fängt zum ersten Mal, das sagt er später, an, Kokain zu konsumieren. Ja. Die Droge, die sein Leben, das kann man ganz klar so sagen, zerstören wird. So ist es. Und er spielt ein Copa-Finale gegen Athletic Bilbao.
Und verliert es.
Er verliert es, Goycochea spielt. Und das Spiel endet in einer Massenschlägerei vor dem spanischen König. Dort gibt es Videos von Maradona, die... Also, man muss auch sagen, Junge, der hat ausgekeilt, Alter.
Aber ich muss sagen, also, es ist natürlich, gehört auf keinen Sportplatz, aber...
Der eine Kick?
Respekt davor, wie er sich da behauptet hat. Also, da hat man gesehen, dass es ist ein Giftswerk, der... Also, man hat gesehen, dass das jemand ist, der aufgewachsen ist, wo man Ellbogen braucht.
Ja, also ich kann natürlich nicht relaten damit, was auf dem Platz mit ihm passiert ist, aber als kleinere Person, wenn man unter größeren Menschen kompetitiven Sport macht, mit dir wird anders umgegangen, weil jeder natürlich auch das Gefühl hat, den kann ich rumschubsen.
Kann ich rumschubsen, ja klar.
Und niemand wurde in der Fußballgeschichte so getreten wie Diego Armando Maradona, Zeit seiner Karriere.
Pelé vielleicht noch.
Gut, Pelé, ja. Okay. Wir haben aber über diese WM 86 schon gesprochen. 53 Fouls an Maradona. Das ist bis heute.
53 wird durchgeprügelt.
Und ich habe es mir auch damals, als ich ein Wie gut war eigentlich gemacht habe, nochmal angeguckt, die einzelnen Szenen. Der wurde getreten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn der dann in dem sozusagen Rückspiel gegen Bilbao wieder so umgeholzt wird, das Spiel verliert, dass der irgendwann snappt, also ich will das nicht verherrlichen oder irgendwie gutheißen, aber es macht es irgendwo etwas nachvollziehbarer. Dass er da einen Typen Knie in den Kopf rammt und der komplett einfach ohnmächtig zusammenklappt, ist halt scheiße. Aber irgendwo, ein gewisses Mini-Verständnis ist zumindest im ganzen Prozess
vorhanden. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Spieler diese Art Spieler viel zu unzureichend geschützt worden ist zu der damaligen Zeit. Also das ist ja ein Riesenproblem gewesen, dass es gefühlt einfach einen Freibrief gab.
Genau, es gab
Wenn du den nicht stoppen konntest, dann trittst du halt einfach weg. Und es gab diesen Schutz einfach in der Form nicht. Und deswegen, two wrongs don't make a right.
Genau.
Wenn du jetzt auf das Handspiel bei der WM schaust, dann, also das rechtfertigt das nicht. Aber ich sag mal so, er ist auch mit Mitteln bekämpft worden, die wir heute auch als unfair bezeichnen würden.
Ja.
Und auch, es gibt ein Spiel gegen Italien, das müsste bei 82.
Also sie spielen bei der WM in Italien 1990 im Halbfinale gegeneinander. Sie spielen in Neapel und Maradona sagt vor dem Spiel, Neapel ist nicht Italien. Und es gibt viele Italiener, die an diesem Tag für Argentinien cheeren im Stadion.
Ich glaube aber, ich spreche über die WM 82, wo sie gegen Italien rausgeflogen sind, wenn mich nicht alles täuscht.
Gegen Brasilien rausgeflogen, aber in der Zwischenrunde gegen Italien, Claudio Gentile, der hat ihn 23 Mal gefoult in einem Spiel.
Ja, darauf wollte ich
hinaus. Da war nichts Gentile daran.
Da war nichts Gentile.
Gegenteil von Gentile.
Der gilt auch als einer der härtesten Verteidiger überhaupt. Und der hat vor dem Spiel, ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt, der wurde von seinem Trainer gefragt, weil eigentlich war der immer Manndecker, da hat Italien noch ausschließlich Manndeckung gespielt, für den Stürmer verantwortlich, nicht für den Zehner oder Mittelfeldspieler. Und dann kam der Trainer zu ihm und hat ihn gefragt, was glaubst du, könntest du auch Maradona manndecken? Und er sagt aus Spaß, ja, gar kein Problem. Und der Trainer ist sofort rausgegangen und er war so, ja, eigentlich war es ein Joke. Aber das hat er dann gemacht und er hat den so getreten und über den Platz gescheucht.
Also,
nicht feierlich.
Thomas Tuchel hat damals den Zettel ausgepackt gegen Roger Schmidt für, glaube ich, weniger Gesamtfouls von der ganzen Mannschaft, als Gentile alleine gegen Maradona gemacht hat.
Zur Saison 1984, 1985 schließt sich Maradona für die Rekordablöse von 24 Millionen D-Mark, wir reden von den 80er Jahren, dem SSC Neapel in der Serie A an. Die Serie A ist natürlich die beste Liga der Welt, der SSC Neapel aber ist Dogshit. Die Jahre davor, Abstiegskampf.
Ja.
Die Stadt ist der dreckige Süden, wird es genannt in Italien. Italien ist eines dieser Länder, da gibt es sehr, sehr viele von, wo man so einen Äquator durchziehen kann und der Norden ist stark und der Süden ist nicht ganz so stark. Und der Süden, wo eben Neapel liegt, wird ganz schön verachtet vom Norden. Also die Fans singen sowas, wenn Napoli zu Gast ist, wie wascht sie mit Feuer. Wo man auch sagen, super. Mhm. Und Maradona kommt bei Napoli an und sagt in einem der ersten Interviews, hier in Italien gibt es ein großes Problem. Die Norditaliener sind rassistisch gegenüber den Süditalienern. Und von diesem Tag steht ganz Süditalien geschlossen hinter Diego Armando Maradona und sagt, das ist unser Säulenheiliger und fußballerisch sollte er auch noch liefern.
Ja, also das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass es so ein seltsamer Wechsel ist, wenn man das in der Nachbetrachtung sieht. Beziehungsweise jetzt macht es irgendwo komplett Sinn, dass er auch diesen Verein, einen Spieler, der aus der absoluten Armut in Argentinien kommt, zu einer ärmeren Stadt geht in Süditalien und da den sportlichen Erfolg bringt. Das ist so, als hättest du ein Drehbuch vorher geschrieben.
Ja.
Dann würdest du es so machen.
Eine ganze Karriere.
Und deswegen meine ich auch, das ist so seltsam, weil in der Realität kommt das in dem Maße eigentlich nicht so vor.
Normalerweise nicht. Und ich glaube, der Wechsel hat so gut gepasst, weil es einfach mit der Art und Weise, wie Süditalien betrachtet wurde, wie Maradona aufgewachsen ist, dass es einfach super gut überlappt hat, einfach ein sehr, sehr gutes Match gewesen ist, dass er dort viel leichter, viel eher authentisch er selbst sein konnte und es da viel mehr Raum, viel mehr Verständnis dafür gab, dass er eben so war, wie er war. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen und dann auch, dass es auch so eine, also in Italien so einen, ich glaube auch bei einer Weltmeister, es gab eine Weltmeistermannschaft davor, also vor Maradona bei Napoli von Italien, bei der einige dabei waren, die so einen also italienisch-argentinischen Querhintergrund haben. Der ist ja heute auch noch sehr oft dabei. Und das ist so eine, sag mal, also italienische Folklorengeschichte auch bis zu einem gewissen Grad. Die Rückkehrer aus Argentinien, die zurückkommen, die aber einen italienischen Hintergrund haben.
Mhm.
Und der ist ja bei Maradona auch gegeben durch die mütterliche Seite. Genau. Das heißt, auch damit hat das einfach einen guten Match gehabt.
Genau so ist es. Er kommt dort also an zur Saison 84, 85. Napoli ist in der eigenen Geschichte niemals Meister geworden. 86, 87 führt er sie zum ersten Scudetto der eigenen Geschichte.
Der ganze süditalienische Fußball wird eigentlich vor Maradona einfach nur rechts und links durchs Land gekleppt von den anderen Mannschaften.
So ist es. Und es gibt einfach, du kannst sagen, gerade bei Napoli als italienisches Powerhouse, on und off vielleicht, können wir drüber streiten, darum soll es heute nicht gehen. Es gibt ein so klares Vorher und Nachher, wie es bei ganz wenigen Spielervereinkombinationen so ist wie bei Maradona. Es ist ab dann ein wilder Ritt. Denn die Wahrheit ist eben, der Wechsel wird schon von der Mafia mitfinanziert. Sein Gehalt wird von der Mafia dauerhaft mitbezahlt. Er ist stark drogenabhängig, wo kommen die Drogen her, wenig überraschend. Und eben diese Camorra schützt ihn aber auch. Die sorgen eben dafür, dass er das alles machen kann. Der Sohn des damaligen Don sagt später in einem Interview, ey, wir haben den am Montag abgeholt, dann wurde durchgefeiert bis Donnerstag, wir haben ihn geschützt, wir haben Frauen, Drogen, alles, was er wollte, haben wir besorgt. Und am Donnerstag wurde ausgenüchtert und am Freitag trainiert und am Samstag hat er die Liga wieder rasiert.
Genau, das war so, die Woche war quasi in zwei geteilt. Die eine Hälfte war machen, was er wollte und die andere Hälfte war dann eben der Job, das Fußballspielen. Und dann werden sie eben 1986, 87 Meister. Es ist also auf Vereinsebene ganz klar der Höhepunkt seiner Karriere. Wichtigster Torschütze, Vorbereiter, Kapitän, Identifikationsfigur, den Pokal holen sie auch noch dazu. Also das macht ihn, wie du schon gesagt hast, einfach zu einem Heiligen, der ja auch also bis heute geblieben ist. Also nach seinem Tod ist ja auch das Stadion entsprechend umbenannt worden. Also du findest, glaube ich, keine drei Fußballer auf der Welt, die einen höheren Status genießen, vielleicht gar keinen wahrscheinlich.
Glaube ich auch nicht.
Einen höheren Status also, genießen als Maradona in Neapel.
Die Stadt lebt ja bis heute, atmet ja bis heute Maradona.
Das Stadion trägt seinen Namen. Er ist an jeder Ecke, Straßenecke, genau. In jedem Laden findest du Sachen mit seinem Gesicht. Der Impact, den er hatte, konnte nur so funktionieren, weil Napoli ihn brauchte. Die liebten den SSC und sie brauchten jemanden, der den SSC endlich so groß macht, wie er in der Wahrnehmung der eigenen Fans schon seit Jahrzehnten ist. Und dann kommt dieser Typ und macht's.
Ja, und nachdem er weg ist, brechen die komplett ein und gehen runter bis in die dritte Liga oder so. Das ist schon einfach eine märchenhafte Story. Gleichzeitig ist es halt Fluch und Segen zugleich. Natürlich hat er diese Stadt, diesen Verein wiederbelebt, groß gemacht, erfolgreich gemacht, aber gleichzeitig hat die Stadt ja auch mit dafür gesorgt, dass diese Karriere dann so, und man kann es nicht anders sagen, den Bach runtergegangen ist.
Es war ein Brandbeschleuniger für alle negativen Seiten, Impulse in ihm, alle Probleme, die er hatte. Das hat da natürlich einfach nur mehr noch drauf eingezahlt. Hat er trotzdem weiterhin auch sportlichen Erfolg gehabt, auch in Neapel noch weitere darüber hinaus. Also 87, 88 total auf Meisterkurs. Und dann aus den letzten 5 Spielen, glaube ich, einen Punkt geholt.
Genau.
Da ranken sich zumindest auch die Gerüchte. Mhm.
Gibt es sehr, 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 sehr gute Hinweise, starker Hinweise. Man muss dazu sagen, damals hatte die Camorra das staatliche Wetten untergraben und fast alle Wetten in der Region wurden bei der Mafia platziert. Und die hatten alle auf Titelverteidigung gewettet, weil sie alle an Maradona geglaubt haben. Und es ging da um mehrere 100 Millionen Lire. Und das hätte wohl die Camorra tatsächlich einfach in den finanziellen Ruin stürzen können. Und ja, Niklas hat es richtig gesagt, 4 der letzten 5 Spiele verloren, nachdem man vorher ganz souverän auf Kurs war.
Da gab's halt
und in der gesamten Saison 2 Niederlagen hat.
Also den Verdacht auf jeden Fall, dass da auf die Mannschaft ein gewisser Druck ausgeübt worden ist. Aber trotzdem, 88, 89 wird nochmal der UEFA Cup gewonnen. Sie werden ja auch ein weiteres Mal Meister. Und diese zweite Meisterschaft geschieht ja, obwohl Maradona ja gefühlt eigentlich schon durch war damit. Ja. Wir haben eben darüber gesprochen, über einen Spieler, der sich ereignisbezogen motivieren konnte. Und nach diesem Scudetto-Gewinn konnte der halt schauen, und da sprechen wir nachher nochmal drüber, 86 bin ich Weltmeister geworden mit Argentinien, ich habe das möglich gemacht. Erster Scudetto Napolis jemals, ich habe das möglich gemacht.
Quite big.
Die anderen Großen, Cruyff, Pelé, George Best, die waren auch alle mit Ende 20 eigentlich durch. Also so ein bisschen die Frage, warum und wieso soll ich jetzt noch mich so wahnsinnig viel quälen?
Und dann läuft das Ganze auf eine Karriere hinaus, die genau das wird. Jemand, der sich zu den großen Momenten motiviert, der dann da ist, wenn es drauf ankommt. Denn die Vereinskarriere, die kann man dann mit Napoli ehrlicherweise an dieser Stelle so ein bisschen abbinden.
Es ist ferner liefen danach.
Aber ich würde gerne noch ein bisschen Raum für die argentinische Nationalmannschaft einräumen. Und auch wenn die Folge dadurch ein bisschen länger wird, die Weltmeisterschaft 86 ist vielleicht das beste Turnier, das ein Einzelspieler jemals gespielt hat.
Wollen wir es jetzt machen oder auf der anderen Seite des dritten Cases?
Ich würde sagen, da du den dritten Case hast, kannst du sagen, ist das ein guter Moment dafür? Wenn ja, dann sage ich bitte.
Ich glaube ja. Die Geschichte vieler Religionen ist die Geschichte eines Wartens auf einen Auserwählten oder auch Messias, dessen Erscheinen in heiligen Schriften prophezeit steht und Erlösung verspricht. Im Christentum ist dieser Erlöser Jesus, dessen Ankunft auf Erden im Alten Testament verkündet mit den Worten: Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Jungfrau dürfte die Mutter von Maradona nicht gewesen sein, schließlich war der Junge, den sie am 30. Oktober 1960 gebar, bereits ihr 5. Kind. Außerdem nannte sie ihn nicht Immanuel, sondern Diego. Doch in einem Land, in dem der Fußball eine Religion ist, wurde auch seine Ankunft in den Heiligen Schriften prophezeit. 1928, also mehr als 30 Jahre vor Maradonas Geburt, goss der legendäre Journalist Borocotto in der Sportzeitschrift El Grafico die Essenz der argentinischen Fußballseele in Worte. Ein schmutziges Gesicht, eine Mähne aus Haaren, die sich gegen den Kamm auflehnt, mit intelligenten, umherwandernden, listigen und überzeugenden Augen und einem funkelnden Blick, der auf ein schelmisches Lachen hindeutet, das sich jedoch nicht ganz auf seinem Mund formen kann, der voller kleiner Zähne ist, die vielleicht vom Essen des Brotes von gestern abgenutzt sind. Seine Hose besteht aus ein paar grob genähten Flicken, seine Weste mit argentinischen Streifen hat einen sehr tiefen Ausschnitt und viele Löcher, die von unsichtbaren Mäusen durch den Gebrauch zerfressen wurden. Oder kurz gesagt, El Pibe, der Junge. Von den Straßen Buenos Aires dribbelt er sich bis an die Spitze der Fußballwelt, kreativ, spontan und vor allem frei. Diego Maradona war dieser Junge. Mehr als das, er war der Goldjunge. El Pibe de Oro, doch Maradona ist nicht Gold, zumindest nicht hier und heute. Diego Maradona, El Pibe de Elite.
El Pibe de Elite.
Ist das nicht vollkommen wahnsinnig, dass er prophezeit wurde? Weil das liest sich für mich wie eine Prophezeiung auf Diego Armando Maradona. Ja. Gerade der hatte den Spitznamen der Lockenkopf am Anfang seiner Karriere, wegen seiner wuscheligen, unbändigbaren Haare. Ich finde das wirklich Wahnsinn, diesen Text.
Also ich finde das auch verrückt, dass es das gibt, dass 1928 sich ein Journalist hingesetzt hat und damit versucht hat, so ein bisschen das Ideal der argentinischen des Fußballs in Argentinien einzufangen. Also was ist der ideale argentinische Fußballspieler? Und es ist eben dieser Spieler, der... Also damals Begriffe auch viele auch Barrios aus den Barrios kommt, genau, eben aus der Vorstadt, aus den ärmlichen Verhältnissen Buenos Aires, und sich von dort aus mit Kreativität, mit Dribblings, mit Freiheit, mit Mut seinen Weg nach oben spielt, dass das quasi die idealtypische Geschichte eines argentinischen Fußballers ist. Und dann kommt dieser Typ über 30 Jahre später, der von der Beschreibung her, von diesem schelmischen Blick bis hin zu den Haaren, wie die Faust aufs Auge dazu passt, schnappt sich dieses Land und wird mit einer dezidiert, ja auch im gesamthistorischen Kontext, durchschnittlichen argentinischen Fußballmannschaft 1986 Weltmeister. Also kannst mir keine krassere Geschichte liefern, finde ich, fast im Fußball.
Du hast vollkommen recht. Wir reden bei der Weltmeisterschaft 86 in meinen Augen eben tatsächlich davon, dass es die beste Weltmeisterschaft ist. Wahrscheinlich, die ein Spieler jemals gespielt hat. Ich gebe euch gerne nochmal die Statistiken durch. Beim 3-1 Auftaktspiel gegen Südkorea 3 Assists. Beim 1-1 gegen Italien 1 Tor. Beim 2-0 Sieg gegen Bulgarien 1 Tor vorbereitet. Dann sind wir im Viertelfinale, wo er 2 Tore gegen England macht. Dann 2 Tore gegen Belgien im Halbfinale und dann gegen Deutschland 1 Assist beim 3-2 Sieg im Finale. Das sind unglaubliche Statistiken.
Unglaubliche Statistiken von einem Spieler, der da auch bei diesem Turnier gezeigt hat, wie er eine Mannschaft mitziehen konnte. Und ein Name, den ich erwähnen möchte, ist ein Mitspieler von ihm, der eine völlig unerhebliche Karriere hatte. José Luis Brown. Also Brown wie das englische Brown. Da kann man sich denken, da gab es mal einen Auswanderer-Hintergrund, so ein bisschen, was weiß ich, Gabriel Heinze, wir kennen die Namen ja.
McAllister,
die es da immer wieder mal gibt.
Ja.
Und dieser José Luis Brown hat vor der WM 86 in Argentinien irgendwie ein Ersatzspieler-Dasein gedarbt, hat keine Rolle gespielt, war aber trotzdem Stammspieler bei dieser Weltmeisterschaft. Nach der WM hat er dann eine Saison in Frankreich, eine in Spanien gespielt, aber das war's. Unerheblich. Und der hat sein einziges Länderspieltor in 36 Partien im WM-Finale gemacht. Im Endspiel gegen Deutschland. Und hat selber danach darüber gesprochen, was Maradona für einen Einfluss auf ihn hatte und wie Maradona auch mit seinen Ansprachen vor den Spielen, gerade vor dem Viertelfinale gegen England, aus ihm was rausgeholt hat, von dem er selber nicht wusste, was ihn drin gesteckt hat. Also der war nicht nur ein sportlicher Talisman für diese Mannschaft, sondern einfach auf einer mentalen, auf einer psychologischen, auf einer emotionalen Ebene einfach wirklich der Klebstoff dieser Mannschaft.
Es wird sein Meisterstück bleiben. 1990 scheitert er im Finale an Deutschland, aber spielt auch ein Turnier, das nicht ganz auf der Höhe ist, die er 86 dann zeigt.
An Guido Buchwald scheitert er.
Richtig. Danach, auch das ist Teil seiner Karriere, ist er für, ich glaube, 2 Jahre Doping gesperrt, wegen eben positiver und Proben. Dazu muss man sagen, ein Jahrzehnt lang in Neapel wurden, oder natürlich kein ganzes Jahrzehnt, wurden seine Dopingproben überall gefälscht und er wurde beschützt, wo es nur ging.
Ich wollte nämlich
mit Pisse?
Ich wollte nämlich gerade sagen, da hat der Verein mitgeholfen, dass die Pipi-Proben ausgetauscht wurden. Also, das ist schon Betrug auf ganz hohem Level.
Ich will aber trotzdem, bevor wir in die Diskussion über das Rating geben, will ich ein paar Fragen nicht unter den Tisch fallen lassen, die wir gerne sonst früher behandeln, aber ich glaube, wir müssen darüber reden.
Also, irgendwo muss ja auch noch das Wort oder der Name Lionel Messi fallen.
Der muss auch noch kommen und genau das würde ich jetzt sagen, wird in diesen Fragen passieren. Und dann lass mich doch vielleicht genau, ja, weil es ist fast gemein, lass uns erstmal damit anfangen. Würde er heute in einer anderen Rolle spielen? Klassische 10 gibt es vielleicht nicht mehr so.
Ich Es wäre auf jeden Fall schwerer für ihn heute. Ich meine, der Mann hat selber über sich gesagt, irgendein Trainer hat mal von mir verlangt, sich die Bälle tief zu erobern. Ich habe nie ein Tackling gemacht. Ich habe nie einen Zweikampf geführt in Defensiven.
Was er gesagt hat, was er wirklich gesagt hat und was eine Lüge trotzdem ist, weil für Argentinien hat er es gemacht.
Ja, also ich glaube, dass die Rolle auch mit seiner Größe, dass er da schon auch limitiert ist dann letztendlich auf so eine Rolle irgendwo im Zentrum, wo er auch seine Stärken, seinen tiefen Schwerpunkt, sein Dribbling irgendwie ausspielen kann.
Weiß nicht. Die 10 wird heute anders interpretiert, gerne mal ein Doppel-10, Halbraum-10, wie auch immer, aber das ist die Position, auf der ich ihn weitersehe.
Er könnte noch Flügel spielen mit dem Tempo?
Also Maradona ist auf einem Fähigkeitenniveau, wo ich sage, stell den auf, lass den spielen und da kommt schon was Gutes bei
aber
raus.
Nicht defensiv Fall.
Defensiv natürlich nicht, aber im Offensivbereich kannst du schon im Prinzip alles machen lassen. Ich glaube trotzdem, dass er perfekt, also dass seine Zeit perfekt mit dem Fußball überlappt ist. Also dass es gut war, dass er ein Produkt der Zeit gewesen ist und nicht 20, 30 Jahre später irgendwie ausgespuckt wurde vom System, weil das System ist deutlich weniger verzeihend geworden gegenüber dieser Art Fußballern.
Trotzdem will ich einmal sagen, dass ich glaube, wenn man es irgendwie schaffen würde, das reine, rohe Talent genauso ohne Drogen, ohne das alles in den heutigen Fußball einzupflanzen mit dem Training, man kann ja Spieler nur im Kontext ihrer Zeit bewerten.
Ja.
Dieses Talent ist nicht verhinderbar, der wäre auch in der heutigen Zeit dominant, wenn er nach allen Maßstaben trainiert worden wäre.
Ich glaube sogar, dass er, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, dass er ein noch erfolgreicherer Fußballer geworden wäre, weil einfach selbst bei ärmeren Vereinen oder keine Ahnung, in ärmlicheren Städten oder so herrschen ja herausragende Trainingseinrichtungen, Trainingsqualität, egal bei welchem Verein in der großen Liga. Also, und ich glaube auch, dass die mehr abgeschirmt sind natürlich heutzutage und gar nicht mehr so in Verbindung geraten, so sehr wie er es gemacht hat. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn er trotzdem diese Karriere hingelegt hätte, wäre sie ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, sie wäre halt nicht so, ich glaube, das Drehbuch wäre nicht so krass gewesen, weil natürlich die Leistungsdichte viel enger ist. Er hat sich ja unterschieden von allen, weil er überall auf jedem Platz, auf dem er stand, der beste Fußballer war. Heutzutage ist ja die Weltelite deutlich enger zusammengerückt. Und dann so eine Karriere zu liefern mit einem Weltmeistertitel und vielleicht einem internationalen Vereinstitel, sieht dann gar nicht mehr so beeindruckend aus.
Meine nächste Frage wäre, wie wurde er von Fans gesehen? Kultfigur, Hassfigur, Idol. Wenn ich hier nach rechts hinten gucke, auf das, was wir bis jetzt gemacht haben, den Spitznamen Dios, Gott, kriegt keiner von denen.
Also der ist alles drei. Kultfigur, Hassfigur, Idol. Also,
alles, was dir einfällt.
Genau, ne? Also die Welt brauchte Maradona. Maradona konnte im Prinzip alles sein, je nachdem, wie du zu ihm stehst, wo du herkommst, ob du aus England kommst, etc. pp. Also es gibt viele Möglichkeiten, ihn zu lesen. Ich glaube auf jeden Fall, dass er eine der dominantesten, prägendsten Figuren ist, die der Fußball jemals gesehen hat.
Ja. Ja.
Also problemlos würde ich sagen, Top 5, eher Top 3 in meiner persönlichen Wahrnehmung. Also
er selbst hat mal gesagt, wenn ich keine Drogen genommen hätte, wäre Pelé die Nummer 4 overall in der Geschichte des Weltfußballs.
Hat er nicht gesagt, wo er ist?
Ja, davor. Wir müssen eine Sache aber sagen. Gibt es Spieler, die ihn heute als Vorbild nennen? Ich würde ungeprüft sagen, du findest keine Vornamenkombination so häufig wie Diego Armando Maradona im heutigen Profifußball, also wenn es darum geht, benannt nach. Dann glaube ich, gibt es keinen, wo es so häufig ist. Vielleicht haben wir einen Lionel Andres in ein paar Jahren, das mag schon sein. Aber ich glaube, ich habe vorhin was über Bälle. Ich wollte gucken, welchen Bällen der gespielt hat. Ich bin beim DFB auf der Seite gelandet. Da waren alle WM-Bälle aufgeführt. Und unten drunter ist ein Foto von Diego Armando Contento. Das war wirklich unglaublich.
Aber, also, klar, die Namensgebung wird eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du im heutigen Weltfußball viele findest, die jetzt Maradona als Vorbild nennen.
Also zu alt jetzt irgendwann.
Genau, also ich glaube, da sind wir rausgewachsen. Früher natürlich 100%. Allen voran natürlich der argentinische Fußballer, den jetzt alle als Vorbild nennen.
Genau, das wird quasi, ist er vererbt worden.
Also genau.
Auf Erbbasis ist es immer noch Maradona.
Ist er unwiederholbar? Oder wurde er schon wiederholt?
Also er wurde ja wiederholt und ehrlicherweise ja sogar übertrumpft. Das ist ja das Absurde daran, dass dieses Land, das ihn produziert hat, dann noch jemanden nachgelegt hat, der all das gemacht hat, nur noch mal krasser und besser. Und ja auch die Parallelität dieser WM 2022, in der das ja auch eine gute argentinische Mannschaft war, aber jetzt auch nicht, wo du sagen würdest, das ist ein Star-Ensemble ja. par excellence gewesen. Ja.
Alle rein, ich mach jetzt. Ich habe keinen Bock mehr.
Ja, alle rein, ich mach jetzt. Aber auch dieses, da schart sich eine Mannschaft um diesen einen Spieler und will es auch für ihn. Also ich finde auch da die Parallelität zwischen dem WM-Titel 86 mit Maradona und dem von Messi finde ich auch sehr, sehr beeindruckend.
Die Parallele zwischen den beiden Toren, die die beiden gemacht haben, dieses lange Solo von Maradona, das ich angesprochen habe, und das von Messi, ich glaube gegen Getafe oder so in der Liga auf jeden Fall.
Kannst du übereinander legen, ne?
Die kannst du nahezu deckungsgleich übereinander legen. Also es sind so viele Überschneidungen. Also Lionel Messi hat ihn sportlich schon in den Schatten gestellt.
Ja.
Vor allem finde ich es noch mal beeindruckender, das in der heutigen Zeit zu machen und so viel besser zu sein als alle anderen, als damals, wenn du dir Spiele von ihm anguckst, was da die Torhüter teilweise gemacht haben, was die Verteidiger sich da einen zusammengestolpert haben. Es war einfach ein ganz anderes Niveau. Wo er unwiederholbar ist, ist in der Gesamtgeschichte dieser Karriere. Also die Gesamtkarriere mit allem drum und dran. Mit diesem drehbuchartigen Verlauf der Karriere ist nicht zu wiederholen. Nicht im Ansatz.
Übrigens, 1994 schießt er mit dem Luftgewehr auf Journalisten und muss einen Verein verlassen, wo er eigentlich bis Sommer 95 unter Vertrag stand, oder verlässt den Verein wegen einer Haftstrafe. Und wäre er bis Sommer 95 bei jenem Verein unter Vertrag gestanden, hätte er den Verein geteilt mit Lionel Andres Messi, denn es sind die Old Boys. Und es ist tatsächlich der Verein, er hat ein halbes Jahr den Verein vorher verlassen, bevor Messi dort angehört, also als Jugendlicher natürlich. So, haben wir noch hier eine Sache, die beantwortet werden muss, oder können wir in die Diskussion gehen?
Ich weiß, die Folge wird lang, aber ich muss einen Moment noch ansprechen. Okay. Also es gibt natürlich viele drumherum noch, aber es gibt ja auch die Frage, die du sonst immer stellst, was ist so der erste Moment oder ein besonderer Moment, den man mit ihm verbindet? Und wir haben ihn alle nicht live gesehen, aber es gibt einen Moment, den ich mit ihm verbinde und schon als kleiner Junge davon erzählt bekommen habe, weil das in Deutschland so präsent war. Mein Vater ist jetzt nicht der allergrößte Fußballfan, aber Maradona war genau seine Zeit und hat ihn natürlich auch sehr geprägt. Und es gab dieses eine, ich glaube, UEFA-Cup-Spiel gegen München, wo Napoli zu Gast war im Olympiastadion damals und Maradona zum Aufwärmen auf den Platz kommt und da läuft Opus mit Life is Life im Stadion. Und Maradona nimmt sich den Ball.
Willst du mir gerade sagen, dass die Musik nicht untergelegt wurde nachträglich?
Nein. Die lief im Stadion. Dachtest du das?
Ja, natürlich.
Nein, die lief im Stadion. Er nimmt sich den Ball und jongliert den Ball zu Life is Life mit einer Freude. Das Publikum war begeistert. Der hat sich nur warm gemacht. Also
Schuhe offen.
Bisschen, sieht nicht fett aus.
Doch, das war noch Hochzeit. Der hatte eine dicke Trainingsjacke an.
Ich denke an das von dem Abschiedsspiel, wo er mit Matteo Schuhn in der Olympiastadion im Aufwärmbereich jongliert. Da habe ich gerade gedacht.
Genau. Das war 89 oder so. Das war wirklich eigentlich Peak oder sogar früher. Weiß ich gar nicht. War Peak Maradona und er hatte so eine dicke Trainingsjacke an. Gibt's bei YouTube. Schaut es euch an, weil das ist Freude am Fußball auf höchstem Level. Und davon hat mir mein Vater erzählt und das werde ich nie vergessen.
Es gibt ja auch dieses Video, wo er im Matsch so ein bisschen rumhampelt und spielt und rumschießt. Und ich finde, Maradona war vielleicht der erste Aura-Farmer im Fußball.
100%.
Weil das war einfach Aura pur in diesem Stadion.
Und das Witzige ist, glaube ich, dass er es aus reiner Freude gemacht hat. Niemals mit dem Gedanken, cool zu sein, sondern einfach, weil ihm das Spaß gemacht hat.
Weil er sich auch nicht vernünftig warm machen wollte wahrscheinlich.
Freude war immer das Thema, was ihn am meisten, glaube ich, getrieben hat.
Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Es gibt eine Story von Gary Lineker, wo er erzählt, dass er in den Mittelkreis gegangen ist und den Ball dreimal so hoch geschossen hat wie möglich, der Ball wieder runterkam, er ihn wieder direkt hochgeschossen hat und sich dazu kaum bewegen musste und sie es dann alle versucht haben nachzumachen. Und keiner hat es geschafft. Und die waren also, fucking hell, ist der gut, ey.
Jungs, wir müssen, ihr müsst doch nicht schreiben. Ich habe noch ein paar Fragen für euch, aber die müssen wir beantworten.
Noch mehr?
Ja, natürlich.
Wir sind schon mal eine Zahl auf.
In der Nähe von der Beantwortung. Hat er sein Potenzial ausgeschöpft? Antwort.
Nein. Ja.
Was waren seine Tiefpunkte? Einige, zahlreich. Ja,
also, wir haben über die meisten schon gesprochen. Also, Barcelona, die Bilbao-Nummer, Goikoetxea, die schwere Verletzung natürlich. Die
persönlichen Abstürze.
Die Abstürze. Vor allem nach der Karriere gab es auch noch einige traurige Momente.
Hat er in den großen Spielen geliefert?
Ja.
Ich würde sagen, wie fast kein anderer. Ein Big-Game-Player vor dem Herrn.
Ist genau das, was wir eben angesprochen haben. Er war unfassbar gut darin, für die spezifischen Momente, die ihm persönlich wichtig waren, sein Maximum aus sich rauszukitzeln.
Die Big Games waren leider für sein Talent viel zu wenige.
Ja.
So, aber in denen er gespielt hat, außer 1990 im Finale, war er überall da.
Letzte Frage, dann können wir aufschreiben. Wird sein Name in 20 Jahren präsent sein oder verblasst?
Nein, der wird immer präsent bleiben.
Er ist heute präsent und wir sind über 20 Jahre hinter seinem Karriere.
Ist übrigens der erste, über den wir sprechen, der nicht mehr unter uns weilt.
Ja.
Und das ist, also, der wird, dieser Name wird nicht nur im fußballhistorischen Kontext bleiben, sondern im historischen.
Solange wir hier sind, und mit wir meine ich Menschen, wird auch Maradona da sein.
Aber auch.
Vergiss es.
Also für mich kann ich direkt sagen, es ist zwischen, ich habe zwei Zahlen, zwischen denen ich schwanke, und ich habe mich jetzt entschieden. Wer möchte? Soll ich?
Mach du doch.
Okay, ich habe den ersten Case gemacht, dann kann ich loslegen. Für mich gibt es, je länger ich darüber nachdenke, ich komme nicht bei einer Zahl von mehr als 3-4 Spielern an, die ich über Maradona habe. 98.
Wow. Soll ich machen? Weil ich pendel ein Stück runter.
Ja, dann pendel mal runter.
Nicht weit. Natürlich Fußabdruck größer als kaum ein anderer. Aber nach seiner Karriere kamen halt noch andere, die ich talentmäßig auf einem ähnlichen Level sehe, die dann aber auch deutlich mehr Output hatten und die auch einen sehr, sehr großen, teilweise größeren Fußabdruck hinterlassen. Ich bin bei 96 gelandet. Also das Pendel schwingt jetzt nicht so weit runter.
Das ist für mich, also, das damit kann ich gut mitleben.
Also, aber weil, trotzdem.
Seit jetzt sind wir genau bei der Zahl, die ich so, als wir drüber gesprochen haben, als Zielkorridor im Kopf hatte.
Also Lothar Matthäus ist ja hier mit 95 raus. Und ich würde sagen, dafür, dass Lothar Matthäus bei allem, was er war, und Maradona sich quasi auf Augenhöhe als Rivalen begegnen konnten, musste der eine dem anderen in Lebenswandel etc. ein Stück entgegenkommen. Ja. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Und also ich glaube, es geht auch gar nicht in Deutschland, eine Figur zu werden, wie es Maradona geworden ist. Das ist einfach eine andere Art, das zu leben in Argentinien. Aber er ist larger than life und er ist auch größer als Matthäus. Für mich auch so ein kleines Stückchen. Und deswegen habe ich genau die Mitte getroffen, 97. Ja. Die ja gleichzeitig dann auch das Endranking bedeutet von 97 für Diego Maradona.
Das war's. Euer Ranking. Gerne die Kommentare. Ich muss sagen, es hat mir wieder wirklich brutal viel Freude gemacht. Sowohl die Vorbereitung, als jetzt auch mit euch hier zu sitzen.
Ich muss noch einen letzten Gedanken sagen, weil ob es in Deutschland möglich wäre. Und ich habe schon vorhin überlegt, dieser Wechsel zu Napoli. Da kommt der beste Spieler der Welt, geht zu einem abstiegsgefährdeten Club.
Das passiert schon einfach nicht.
Lionel Messi hätte auf seinem Peak zu Augsburg wechseln müssen und die zum Meister schießen müssen. Ja. Dann entsteht vielleicht was in die Richtung, aber Lionel Messi hat das gar nicht gebraucht. Also, das ist schon einfach.
Lionel Messi hat das Wort Augsburg in seinem Leben weder gehört noch gesprochen, glaube ich.
Genau, aber das ist.
Betonung liegt auf Augsburg. Ciao!